ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Herzlich willkommen zur 5. Folge von Mordgeflüster, dem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
Und mein Name ist Bibi.
Hallo. Hallo. Cold Case Folge.
5. Folge, yes.
Ja, für viele vielleicht nicht so befriedigend, weil ja jeder irgendwie so das Ende einer Geschichte hören möchte. Aber trotzdem ist es wichtig, auf diese Fälle auch noch einzugehen.
Ja, du hast ja auch so ein bisschen ein Herz daran verloren, ne?
Genau, gerade an dem heutigen Fall. Genau, das ist so mein Einstiegs-Cold-Case-Fall, will ich es fast nennen, der mir sehr, sehr tief im Gedächtnis geblieben ist. Und ich bin wirklich gespannt, was so die Theorien von unseren Zuhörern sind und was ihr uns vielleicht nachher auch schreiben werdet. Da wollen wir euch nämlich wirklich bitten, dass ihr da auch entweder halt vielleicht per Direct Message oder unter dem Post zu der heutigen Folge was schreibt, weil uns das wirklich sehr interessiert, was ihr dazu sagt und was ihr davon denkt. Genau. Uns hat auch eine Nachricht erreicht von einer ganz lieben Zuhörerin. Die hat uns nämlich Sprachnachrichten geschickt und hat uns nochmal zum Breivik-Fall etwas zu den Patronenhülsen gesagt. Und wir sind auch wirklich da mega dankbar, weil sie hat sich halt wirklich sehr viel Zeit dafür genommen.
Und das war richtig schön, ja. War richtig cool.
Ja.
Danke nochmal an der Stelle.
Genau, sehr, sehr lieben Dank. Und wir werden auf jeden Fall, sobald wir nochmal einen Fall haben, wo es halt um Patronen oder um eine Schusswaffe geht, werden wir uns auf jeden Fall nochmal an Sie wenden.
Wenn wir dürfen.
Genau, wenn wir dürfen. Das wäre auf jeden Fall sehr lieb. Und dass wir euch dann auch wirklich vielleicht bessere Informationen zu den Geschossen geben können. Genau. Hm. Aber wir hatten ja auch noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Darüber wird die Vivi euch jetzt etwas erzählen.
Genau, und zwar geht dieser Nachtrag um die Folge Lacey Peterson. Das war die letzte Folge. Und da hatte Lisa uns erzählt, dass eine junge Frau am 24. Dezember 2002 verschwunden ist und zum damaligen Zeitpunkt im 9. Monat schwanger war und dass der Fall sehr großes Aufsehen erregt hat. Zum Fall selber wollte ich jetzt aber auch gar nicht so viel sagen, falls es vielleicht noch welche gibt unter euch, die sich den gern anhören möchten. Was mich nur wirklich irritiert hat oder was mich sehr interessiert hat, war ein Punkt, da ging es um die Gerichtsverhandlung. Und ich sage auch gar nicht, wer da vor Gericht stand, weil das ist ja natürlich auch relevant und wäre mega der Spoiler. Auf jeden Fall hat die Verteidigung ins Feld geführt, dass es wohl auch satanische Morde hätten sein können, die da passiert sind. Und das ist irgendwie dann nicht mehr weiter aufgekommen. Ich hatte Lisa auch gefragt dann, ob es da irgendwie mehr News zu gibt. Und Lisa hat auch nur gesagt, dass es da eben nichts mehr zu gab, dass es wohl ein bisschen im Sand verlaufen ist. Und mich hat das wahnsinnig interessiert, weil ich es prinzipiell sehr spannend finde, wenn es um so okkultische Geschichten geht. Und habe dann eben nochmal nachgelesen, weil es mich einfach interessiert hat und habe herausgefunden, dass es Quatsch ist. Also Lisa, du hattest recht. Es war einfach der Versuch der Verteidigung, das Ganze auf jemand anderen zu schieben. Sie haben sich allerdings, was ich sehr spannend fand, ein bisschen auf was gestützt. Und zwar war das ein Fall, der ist ungefähr 15 Jahre vorher passiert. Und da war es in den USA sowieso so, dass es quasi wie so eine Welle gab an so eine nationale Panik fast schon. innerhalb derer so satanische Rituale und Morde und Kindesmisshandlungen Gegenstand jeder abendlichen Talkshow waren. Und also ein sehr populäres Thema und auch weit verbreitet. Und es gab dann ein CNN-Interview, habe ich gesehen, mit einem ich habe so gelacht, als ich es gelesen habe, weil er wurde befragt, ist ein Experte. Und er wurde befragt zu diesem Thema und sein erster Satz war, oh bitte nicht schon wieder nicht dieser Nonsens. Das war 2003, als eben rauskam, dass die Verteidigung das ins Feld führt. Ich habe sehr gelacht, auch dieses ganze Interview ist im Endeffekt ein verbales Augenrollen zu diesem Thema, was auch schon zeigt, dass es wirklich ein wackeliger Versuch war der Verteidigung und deswegen auch nicht weiter verfolgt wurde. Auf jeden Fall habe ich dann noch mal ein bisschen weitergeschaut, weil unabhängig jetzt von dem Experten, der da befragt worden ist, das war im Übrigen, falls es jemand interessiert, Jeffrey Victor, war einfach ein ansässiger Soziologe, der sich mit dem Thema Satanie sehr viel auseinandergesetzt hatte. Aber das ist im Endeffekt auch gar nicht relevant für den Fall. Es war einfach nur so, dass es viele Expertenmeinungen gab, die da sich auch sehr widersprochen haben, beziehungsweise in dem Punkt einig waren, dass es definitiv keine sadistischen oder okkulten Verbindungen gab. Die Verteidigung hatte das versucht, so ein bisschen auf den Fall zu stützen, der, wie gesagt, vor 15 Jahren passiert war, der sogenannte Salida-Fall. Da ging es um eine Gruppierung, die sehr in die Richtung gegangen ist, aber das lag auch an ihrem Anführer und der war sehr, also in der Verteidigungsschrift liest es sich so, dass er sehr charismatisch war, aber eben auch absolut geisteskrank und das eben auch im Sinne von Sodomie und er war wohl aber auch so überzeugend, dass er es eben geschafft hat, so eine kleine Gruppe unter sich zu gruppieren und schlussendlich 4 Mann hoch in ein Einfamilienhaus eingedrungen ist und dann ein ziemliches Massaker angerichtet hat. Ich reiße es gerade auch nur so an, weil ich das prinzipiell potenziell einen Fall finde, den wir hier auch mal vortragen können, weil ich den wahnsinnig spannend finde. Deswegen möchte ich dazu auch gar nicht so viel sagen. Bin da, wie gesagt, ja auch einfach, also sowas finde ich ja immer sehr spannend. Auf jeden Fall hat es keinerlei Bezug zum Täter oder zur Täterin. Ich möchte ja hier nichts verraten vom letzten Fall. Und nach eingehender Prüfung, also man hat es auch abgeglichen mit dem vorangegangenen Salida-Fall und es gab da einfach keinerlei fundierte Beweise, dass es in irgendeiner Form miteinander zusammengehangen hätte. Also auch Menschen, die tatsächlich der Meinung sind, dass dieser Okkultismus im Untergrund stattfindet und auch involviert ist in aktiven Morden, sagt, dass das in dem Fall keinerlei offensichtliche Verbindungen darstellt und auch ganz untypisch ist für so einen Fall. Also es ist zwar eine spannende Geschichte für mich daraus geworden, weil ich den anderen Fall gefunden habe, aber in dem Fall, wie gesagt, hat es Sinn gemacht, dass das einfach nicht weiterverfolgt wurde, weil es sehr wackelig war und diese ganze Verteidigungsstrategie Blödsinn, wenn man es jetzt so möchte.
Okay, ja.
Genau.
Aber es macht ja auch Sinn, weil man ja tatsächlich wirklich weiterhin gar nichts in dem Lacey-Peterson-Fall darüber gehört hat. Das kam mir schon etwas komisch vor, genau.
Ja, also ich meine, wie gesagt, das hätten wir ja schon absehen können, als du mir eben nichts weiter berichten konntest, weil es in der Verhandlung nicht weiter verfolgt worden ist. Ich fand es aber prinzipiell eine spannende Idee, weil es funktioniert halt doch oft, ne? Und man hat halt genug Anhänger da auch und man kann da halt auch vieles behaupten, was man nicht beweisen kann, was aber doch so viel Unruhen schürt, gerade eben, wenn du eine Jury hast, ne? Also wenn du Menschen hast, wo es darum geht zu glauben, dann ist sowas, glaube ich, ein guter Versuch zumindest, ein guter Versuch.
Genau, ja. Ja, du siehst ja auch einfach bei uns hat es ja auch schon, du hast es halt super in Frage gestellt. Ich dachte, ja gut, wenn halt nicht mehr drauf eingegangen wird, dann wird es halt wahrscheinlich sich so im Sande verlaufen haben. Und deswegen finde ich es auch super interessant, jetzt einfach auch noch die Lösung quasi also die Antwort auf diese Frage noch zu bekommen.
Ich denke, total, ich habe mich auch, entschuldige, ich habe mich total ertappt gefühlt, als ich dieses vorhin erwähnte Interview gelesen hatte von verschiedenen Experten, also Anthropologen und Anthropologinnen und Soziologen und Soziologinnen. Und es ist eben schon so, also es ist eben genau dieses Ding, dass egal wie viele Beweise man hat, dass wir Menschen einfach doch dazu tendieren, zu glauben, einfach weil es die fundamentalen menschlichen Ängste so anspricht. Also gerade diese Angst vor der Nacht, vor Blut, vor Kindesmissbrauch und allgemein auch ganz grundsätzlich natürlich dem Tod. Mhm. Ja. Bei solchen Ängsten hast du faktisch ja nichts mehr greifbar. Also da bist du ja von Rationalität sehr weit entfernt.
Ja,
warum ich glaube, war das auch ein Versuch wert, ne? Ja. Zu sagen, man okay, mit den Beweisen komme ich nicht weiter, das sieht schlecht aus. Probieren wir es auf die wirklich Emotionen, also es ist ja populistisch im Endeffekt gewesen, ne? Also.
Ich sag dir aber auch ganz ehrlich, also jetzt so während der Recherche habe ich das gar nicht weiter in Frage gestellt, weil ich mir einfach für mich entschieden hatte, gut, das wird sich im Sande verlaufen haben. Mhm. Nachdem du aber gesagt hast, also quasi nochmal darauf eingegangen bist, habe ich gedacht, Mensch, warum hast du eigentlich gar nicht noch danach so richtig gesucht nach dieser These? Und jetzt war ich auch wirklich interessiert und jetzt war ich auch wirklich gespannt, was du uns dann quasi jetzt dazu noch sagen kannst und was darauf dann die Antwort sein wird.
Ja, also wie gesagt, nach wie vor ist es sehr also es hat sich nicht gehalten, es ist auf Sand gebaut, auf Treibsand wohl eher.
Ja.
Aber ich meine, auch hier zu den losen Enden, ne, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung zu dem Fall, den wir jetzt haben.
Ja, genau. In der heutigen Folge werden wir nämlich über Lars Mittank reden. Und Lars Mittank ist ein junger Mann aus Deutschland, der während seiner Bulgarienreise auf ziemlich bizarre Umstände spurlos verschwunden ist. Wie ich eben schon erwähnt habe, ist Lars Mittank auf jeden Fall ein Fall, der mich sehr, sehr bewegt hat. Und aus dem Grund möchte ich den halt auch als ersten Cold Case Fall in unserem Podcast behandeln, um halt auch auf Lars aufmerksam zu machen. Denn seine Familie, seine Angehörigen und auch seine Freunde haben in all den Jahren die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es vielleicht irgendwann noch zu einem guten Ende kommen wird und Lars gefunden wird. Und ich finde halt, man kann sich halt kaum vorstellen, mit wie viel Leid und wie viel Trauer man halt leben muss, wenn man halt in der Ungewissheit über den Verbleib eines geliebten Menschen halt ist. Ich kann mich auch noch ganz, ganz genau daran erinnern, als ich von dem Fall gehört habe, denn tatsächlich habe ich medial eigentlich gar nichts darüber gehört. Ich bin nämlich durch das Buch Die Welt ist böse von Julian auf die Geschichte von Lars aufmerksam geworden und recherchiere seitdem halt auch irgendwie regelmäßig, ob es schon irgendwie was Neues gibt. Hier kann ich nämlich euch auf jeden Fall die Facebook-Seite, die von Lars Freunden online gestellt worden ist, nur ans Herz legen. Schaut auf jeden Fall mal bei Findet Lars Mittank vorbei. Da kann man nämlich, also da werden immer wieder neue Hinweise, die Familien halt finden, gepostet und was daraus geworden ist. Und tatsächlich wurde da schon mal ein anderer Vermisstenfall aufgedeckt. Aufgedeckt, genau.
Mhm. Ja, krass.
Genau.
Also ist Facebook mal zu was nütze in dem Fall, hm?
Genau. Ja, damit erreichst du halt einfach die meisten Menschen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu dem Fall. Vielleicht kurz für euch. Wir werden jetzt, oder ich werde jetzt erstmal die Geschichte von Lars erläutern und dann werden wir noch auf die Theorien eingehen und vielleicht so sagen, was so unsere wahrscheinlichste Theorie ist. Lars Mittank ist ein 28-jähriger junger Mann, der einem Schichtberuf in einem Kraftwerk in Wilhelmshaven nachgeht. Er hat eine Freundin und auch ein sehr inniges freundschaftliches Verhältnis zu seinen Eltern. Zum Beispiel kümmert er sich um seinen Vater, der einen Schlaganfall erlitten hat, wirklich beispielhaft. Ende Juni 2014 reist Lars mit Schulfreunden nach Bulgarien, genauer gesagt nach Varna zum Goldstrand, um dort eine gute Zeit zu haben. Vielleicht für alle, die es nicht wissen, der Goldstrand, der gilt als Partyhochburg, ähnlich wie zum Beispiel Mallorca oder Lloret de Mar. Und dort reisen im Jahr etwa 3 Millionen Touristen hin, um vor allem eine Zeit voller Sonne, Alkohol, Sex und auch Partyexzesse zu genießen. Es gibt natürlich irgendwie immer eine Kehrseite der Medaille und so berichten halt Einheimische gerne auch von Drogenkriegen, die dort geführt werden, illegaler Prostitution und auch Organ- und Menschenhandel. So
Ja,
als
gut, so nebenbei,
was
ne?
noch genau. Also das ist jetzt natürlich, kann ich jetzt nicht belegen, aber die Einheimischen berichten halt ab und an darüber. Und das ist vielleicht auch für den Fall, um es halt einfach zu wissen, ganz gut. Lars und seine Freunde verbringen einen unbeschwerten Urlaub im Hotel Viva. Und Lars Freunden fällt auf, dass er während des gesamten Urlaubs sehr wenig isst. Die hatten ein All-Inclusive-Hotel gebucht. Und Lars hat aber da häufig halt das Frühstück ausfallen lassen und sich abends dann eher so mit Suppe oder Salat begnügt. Allerdings muss man dazu jetzt auch sagen, dass Lars ein überzeugter Sportler ist und generell sehr auf seine Ernährung achtet.
Okay, also es ist in erster Instanz mal jetzt noch nichts Eigenartiges.
Genau. Also das ist jetzt nichts, was die jetzt in Sorge gebracht hat. Denen ist es halt auf jeden Fall aufgefallen, aber es ist jetzt nichts super Außergewöhnliches, weil, wie gesagt, Lars sehr viel Sport treibt, generell sehr auf seine Ernährung achtet und ja, genau. Am vorletzten Abend des Urlaubes macht sich Lars alleine auf dem Weg zum Hotel, da seine Freunde noch bei einem Fastfood-Restaurant halten wollen und auch da will Lars halt nicht gerne jetzt unbedingt hin. Am nächsten Morgen berichtet er seinen Freunden, dass er vor einer McDonald's-Filiale in eine Schlägerei geraten sei. Er trug am Abend zuvor ein Werder Bremen-Trikot und ist mit einer Gruppe von Bayern-Fans in einen Streit geraten.
Oh je, das gibt's sogar in Bulgarien. Sieh einer an.
Genau.
Au.
Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der Lars einen Schlag gegen sein Ohr bekam. Und Lars berichtet außerdem, dass diese besagten Bayern-Fans einen Bulgaren oder einen Russen bezahlt hatten, dass dieser Lars schlagen soll.
Was? Das ist aber ein bisschen absurd schon,
Ja,
oder?
genau. Aufgrund des Schlages hat Lars starke Ohrenschmerzen und nutzt halt den letzten Urlaubstag erstmal zur Regeneration, um halt zu schauen, ob es vielleicht besser wird. Er ruht sich halt dann im Hotelzimmer aus, während die Freunde halt dann den letzten Tag noch genießen. Da er aber weiterhin immer noch starke Schmerzen hat, konsultiert er dann am letzten Urlaubstag einen Allgemeinmediziner, der einen Trommelfellriss diagnostiziert und Lars als nicht flugfähig einstuft und ihn an ein Krankenhaus weiter überweist.
Ich finde es ja
Lars,
sowieso immer schon schlimm, wenn du im Ausland irgendwie
ja,
zum Arzt
genau, ja,
musst.
das ist, genau, das ist,
Das finde ich immer irgendwie.
ja, das ist, also klar, vor allen Dingen, wenn man dann weiß, wie eigentlich so die Standards in Deutschland sind.
Ja, das absolut. Und auch, ich glaube,
Du
wenn du
bist
so
nicht zu
Schmerzen hast, dann geht es nach
Hause. Ja,
Hause, ja.
genau, ja.
Und dann, und auch gerade so mit dem Fliegen und so, wenn dann, ach, oh, da blutet mir ein bisschen ins Herz.
Ja,
Sowas
das
ist
stimmt.
immer ganz mühsam.
Lars Freunde bieten ihm zwar an, vor Ort zu bleiben und später mit ihm die Heimreise anzutreten, aber er lehnt das halt ab. So
Also
trennen
da
sich
wäre ich
halt
aber
die.
trotzdem geblieben, Entschuldigung.
Ja, das ist auch so eine Sache. Ich weiß halt jetzt, ich habe halt überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass wir als Frauen vielleicht auch, also mir wurde das immer so mit auf dem Weg gegeben. Trenn dich nicht von deinen Freundinnen, ne? Guck, dass ihr immer zusammenbleibt und sowas. Also ich sag auch ganz ehrlich, und das ist jetzt null vorwurfsvoll gemeint, weil man weiß ja auch wirklich nicht, in welcher Verfassung Lars da sich befunden hat und, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, also ich hätte erstmal nicht gesagt, nee, hör mal, fliegt schon mal nach Hause. Also da bin ich mir ganz sicher, sondern ich hätte halt zumindest eine Freundin halt gerne bei mir dann behalten. Und zum anderen würde ich meine Freundin auch nicht alleine dort lassen.
Das würde ich auch nicht. Also ich glaube
Genau.
aber gar nicht, dass das zwangsläufig irgendwie auch was mit dem Geschlecht zu tun hat. Und ich glaube, das ist auch schon so, je nachdem, wie du in der Gruppe bist,
Ja,
ne? So,
das kann natürlich auch
wenn jetzt
sein.
irgendwie Lars auch jemand ist, der das nicht gerne teilt oder die allgemein
Ja.
nicht so sind, dass sie halt sagen, also weißt du, wenn die da lockerer
Ja.
sind, ich glaube, das ist eher Dynamik und Charakter und Erziehung auch, aber ich glaube, das ist.
Das kann gut sein, natürlich, ja. Ja, jedenfalls trennen sich dann die Wege der Freunde und Lars bleibt weiterhin in Varna und seine Kumpels fliegen halt heim.
Die müssen sich auch so Vorwürfe machen, tut mir auch voll leid.
Genau, ja, glaube ich auch.
Mega, mega blöd.
Ja. Lars macht sich nun direkt auf den Weg in das Krankenhaus von Varna und der Arzt rät ihm, sich noch direkt vor Ort operieren zu lassen. Das will er aber verständlicherweise halt lieber in Deutschland machen lassen und lehnt deswegen ab. Aber aus dem Grund, dass er sich nicht operieren lässt, kann der Arzt ihn aufgrund dieser Diagnose nicht im Krankenhaus aufnehmen. Er verschreibt ihm dann erstmal Cefzil, das ist ein Breitbandantibiotikum, und Lars beschließt dann, am nächsten Tag nach Hause zu fliegen oder mit dem Bus zu fahren, je nachdem, wie es ihm halt geht. Lars fährt dann zurück zum Hotel Viva, um seine Sachen zu packen und auszuchecken. Und ein Taxifahrer empfiehlt ihm dann das Hotel Color. Lars lässt sich auch dort dann hinfahren. Nach dem Einchecken in der Unterkunft verändert sich Lars' Verhalten dann plötzlich. Mhm. Er ruft halt mehrfach seine Mutter an, äußert dann in den Telefonaten, dass er sich super unwohl fühlt, dass er sich beobachtet fühlt und dass er verfolgt würde von 4 Männern. Und entschließt sich dann bereits gegen 3 oder 4 Uhr morgens das Hotel zu verlassen und sich auf den Weg zum Flughafen zu machen.
Okay, aber das ist ja wirklich gruselig.
Ja, das ist halt wirklich, also er bekommt halt wirklich Panik und bittet dann auch seine Mutter, ob sie ihm halt Geld überweisen könne, weil seine Kreditkarte, er hatte irgendwie das Gefühl, dass seine Kreditkarte manipuliert wurde und
okay, der hat zu das einem... Das ist aber schon komisch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zu einem Hotelgast an der Bar hat er gesagt, dass er noch nicht sterben möchte. Also was? Er wirkte halt irgendwie ein bisschen panisch, genau. Er wird dann, also er hat sich dann, also hat seine Sachen dann gepackt, ist dann, hat sich dann auf den Weg zum Flughafen gemacht und wird dort dann auch von einem, also in der Nähe von dem Hotel Color, wird er dann von einem Taxifahrer aufgegabelt. Und in dem Taxi befindet sich auch eine Sozialarbeiterin und die beiden berichten, dass Lars halt heftig winkend und ziemlich verwirrt wirkend am Straßenrand gestanden habe. Die beiden haben ihn dann mit zum Flughafen genommen und ihn da halt abgesetzt und sie sagen halt außerdem, dass Lars komisch gewirkt hat und stark erweiterte Pupillen hatte.
Also wahrscheinlich eher wie, also es klang eher wie so ein Trip, den er da hat.
Ja.
Okay. Mhm.
Überwachungskameras zeichnen Lars dann ab 6 Uhr im Flughafengebäude auf und von dort hat er dann auch erneut seine Mutter angerufen, die ihn und sie dann gebeten, dass er halt ihr, dass sie ihm halt 500 Euro überweist. Das hat sie auch gemacht und an diese 500 Euro ist Lars auch nie drangegangen. Außerdem erklärte er am Telefon, sie lassen mich nicht fliegen, sie lassen mich nicht fahren. Wen er meint, berichtet Lars allerdings nicht.
Aber wahrscheinlich die Ärzte, oder? Also so
ja, von... also man, das weiß man bis heute nicht.
Mhm.
Lars Mutter überweist dann halt wirklich umgehend das Geld und bucht außerdem einen Rückflug und eine Rückfahrt mit einem Bus, damit Lars auf jeden Fall nach Hause kommt. Gegen kurz nach 9 wendet sich Lars dann an den zuständigen Flughafenarzt, um sich dort eine neue Meinung einzuholen, wie er nun weiter vorgehen sollte. Das Gespräch dauert ca. 40 Minuten. Der Arzt schreibt eine ausführliche Krankenakte und berichtet darin von Händezittern und massiver Unruhe von Lars. Und offenbar will er die verschriebenen Medikamente nicht einnehmen, da er auch zuvor, wie eben schon gesagt, bei seiner Mutter auch erwähnt hat, dass er halt irgendwie glaubt, dass mit dem Medikament irgendwas nicht stimmt.
Also das klingt schon okay. Also
das klingt schon sehr komisch.
Ja, also sehr paranoid, ja. Und irgendwie also auf jeden Fall ein bisschen maligne so, ja.
Ich finde auch so ein bisschen, also wirklich verwirrt.
Ja, also wirklich ein bisschen psychedelisch auch.
Ja.
Ne?
Als ein Flughafenmitarbeiter den Raum betritt, wird Lars dann ziemlich panisch. Er springt auf und sprintet wie von einer Tarantel gestochen aus dem Raum. Dabei wird er von Überwachungskameras gefilmt, wie er halt durch den Terminal rennt und das Flughafengebäude verlässt.
Okay.
Ab da wird er dann auch von der Außenkamera des Flughafens gefilmt. Er bleibt halt kurz stehen und rennt dann weiter in Richtung eines 2,5 Meter hohen Zaunes, dem sich ein Sonnenblumenfeld anschließt. Und über das klettert er und seitdem ist Lars nie wieder gesehen worden.
Dein Ernst?
Ja.
Das ist
dieses was? Video könnt ihr auch euch auf YouTube angucken. Ihr müsst nur Lars Mittank eingeben, dann seht ihr dieses Video, wie er da halt rausrennt. Der wirkt auch sehr panisch, also er rennt wirklich sehr schnell. Und es ist halt wirklich, er hat halt all seine Sachen in dem Arztzimmer liegen lassen. Also er hat wirklich gar nichts mehr bei sich. Weder sein Handy, noch seine Sachen, noch das Portemonnaie. Er hat halt alles stehen und liegen lassen, ist aufgesprungen und einfach nur noch gerannt.
Also ich bin gerade wirklich ein bisschen irritiert, auch dass der Fall ist so, das ist
Ja.
so abrupt und
Ja.
dann ist er einfach über den
Er ist
Zaun
nicht
in
mehr
das
gesehen.
Feld und dann,
Genau.
aber wie
Und
kann das denn
seitdem.
sein? Das ist ja total krass, dass du dann verschwindest. Ich meine, auch in
Ja, das
Bulgarien
ist
ist
das,
ja,
ne? Das ist einfach
ne?
so bizarr. Seine Mutter, die hat sich halt dann an ganz verschiedene Plattformen, wie gesagt, das hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt, gewendet, ist halt zum deutschen Fernsehen gegangen, wie zum Beispiel bei Aktenzeichen XY wurde über Lars berichtet. Er war auch in ganz vielen bulgarischen Fernsehsendern, wurde das halt gezeigt. Sie hat sich an Privatdetektive gewandt, die dann jetzt sowohl in Bulgarien als auch in Deutschland unermüdlich nach Lars suchen. Aber ja, bisher gab es keine Anhaltspunkte. Also die Suche blieb bisher leider erfolglos.
Ich erinnere mich, du hattest mir auch, weil dir der Fall ja auch so am Herzen lag, du hattest mir ja mal auch erzählt, dass der Privatdetektiv, den die Mutter angeheuert hat, da mittlerweile ja auch selbst so involviert ist und so Interesse daran hat, ihn zu finden, dass er jedes Jahr nach Bulgarien runterfährt und nochmal
Ja.
schaut und
Ja, stimmt, da hatten wir zusammen eine Doku
da
gesehen, ne?
hattest du mir was gezeigt, genau.
Ja. Ja, wie gesagt, auf der Seite findet Lars Mittank erhoffen sich halt die Angehörigen neue Hinweise zu erhalten. Und es gab halt letztes Jahr für einen Moment einen ganz, ganz großen Hoffnungsschimmer, weil ein LKW-Fahrer einen jungen Mann mitgenommen hat, der getrampt ist, der halt echt gut Lars hätte sein können.
Oh nein.
Aber leider war die Person dann im Nachhinein nicht Lars, aber ein anderer Vermisstenfall konnte dadurch aufgeklärt werden.
War der mitgefahren ist, auch vermisst?
Genau, der war auch vermisst. Es war ein obdachloser junger Mann und der wurde auch vermisst und der konnte jetzt quasi, also der konnte jetzt aufgedeckt werden, dieser Fall.
Ach, das ist aber, das sind ja wirklich
Ja.
tolle Nachrichten zumindest,
Das
ne?
stimmt. Ja, also Lars wird auf jeden Fall nicht vergessen und seine Mutter Sandra Mittank, die kämpft wirklich hart und das ist, ich finde, das ist auch so das Schlimme mit anzusehen, weil sie sich halt, also es, ich will es mir wirklich nicht ausmalen, wenn du halt wirklich nicht weißt, wo deine geliebte Person und gerade so dein Kind, ja, wo das ist, was passiert ist.
Aber auch
Und
da.
ich finde es halt einfach so krass, weil ich einfach denke, kein Mensch kann doch einfach spurlos, einfach wie als wenn er von der Erde verschluckt worden ist.
Ja, vor allen Dingen in Bulgarien, wo ich jetzt, also bist jetzt nicht in Afrika, wo du
Ja.
streckenweise, also wo du ja dieses Nichts hast, wo du wirklich da verloren gehen kannst, ob
Ja.
der Größe des Kontinents, aber ich meine, es ist halt Bulgarien und da war ja auch direkt an der Stadt dran, oder? Der Flughafen müsste ja direkt an
Ja.
die Stadt grenzen.
Ja, an dieses Sonnenblumenfeld grenzt halt auch direkt wohl eine Straße. Und ja, ich denke mir, da muss ihn doch irgendjemand muss den doch gesehen haben.
Ja gut, ich meine, da wird es wahrscheinlich jetzt sehr, 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 sehr viele Theorien zu geben. Und ich nehme an, mitunter wird eine sein, dass man sagt, okay, sein Verfolgungswahn war vielleicht real und er wurde verschwunden.
Er wurde verschon, ja. Also es,
Weißt
ja.
du? Wobei ich
Genau.
das tatsächlich von dem, was du mir gerade erzählt hast, vielleicht weniger glauben würde aus meiner Perspektive gerade.
Ja,
Was sagst
vielleicht
du
gehen wir,
denn?
ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Theorien ein, die ich so finden
Bitte.
konnte und analysiert habe, so ein bisschen. Und die ganzen Theorien stammen halt aus verschiedenen Blog-Einträgen oder von Kommentaren auf der Facebook-Seite. Die erste Theorie wäre, dass die Leute, mit denen Lars in Konflikt geraten ist, also mit diesen Bayern-Fans, dass sie halt auch quasi was mit Lars Verschwinden zu tun haben.
Das wäre schon sehr radikal für eine einfache Fußballschlägerei, ne?
Ja, man denkt sich halt, also man sagt halt auch, dass das bedeuten würde, dass die halt den über einen längeren Zeitraum, also quasi über mehrere Tage, weil es ist ja quasi am vorletzten Urlaubstag ist das passiert, dann wäre, die hätten den am letzten Urlaubstag, die hätten den am Abreisetag, die hätten den halt dann wirklich beobachten müssen, die hätten halt unfassbar viele Ressourcen aufwenden müssen, um halt die ganze Zeit hinter Lars halt her zu sein.
Und ich glaube nicht, dass das die Intention war, um ehrlich zu
Ja,
sein,
und
ne? Waren
nee,
ja auch
ich
nur
glaube es halt auch
Touristen.
eigentlich nicht genau. Einige spekulieren halt darüber, ob Lars sich dann vielleicht mit den Falschen angelegt haben könnte und es sich gegebenenfalls halt gar nicht um Bayern-Fans, sondern um Menschen aus der Drogenszene gehandelt hat. Und viele fragen sich auch, welche Rolle dieser Bulgare oder dieser Russe in dieser Geschichte quasi gespielt hat. Aber das lässt sich halt nicht mehr nachvollziehen, weil es halt keiner außer Lars mitbekommen hat. Also
Es
seine
heißt auch
Freunde
die,
waren ja nicht dabei. Man weiß halt nicht,
ob die Geschichte überhaupt stimmt, muss man ja auch mal sagen,
genau,
ob da überhaupt
wieder
Menschen
was, was da
sind.
passiert ist. Also es ist klar, also er hat ja auf jeden Fall den Trommelfellriss, den hat er. Also irgendwas muss da ja gewesen sein. Aber was genau da gewesen ist, das weiß man natürlich nicht.
Aber natürlich auch einfach ein schlechter Drogentrip sein kann, ne? Also du kannst dir
Ja,
einen
wobei das eher,
Trommelfell auch
ich
anders
glaube, dass,
reißen.
dass Lars da nicht so, also Lars war jetzt nicht so der Mensch, der wirklich irgendwie Drogen genommen hat, deswegen.
Ja, aber das weiß man ja
Also,
nie, sagt niemals nie, ne? Und
ja,
so nach dem
natürlich,
Motto, ich
ja.
probiere das einmal aus oder du bist in
Ja.
Stimmung oder was auch
Ja.
immer. Also, vor allem, weil du ja vorhin gemeint hattest auch, dass er doch sehr psychedelisch gewirkt hat mit diesen geweiteten
Ja.
Augen,
Ja.
der Pupillen.
Ja, die zweite Theorie ist, dass das Verhalten der Ärzte komisch sei, da und ob Lars halt quasi wirklich nicht mit seinen Freunden nach Hause reisen konnte, weil viele halt sagen, dass man halt eigentlich mit einem Trommelfellriss reisen kann. Und das ist halt, also das, was ich herausfinden konnte, war, dass das halt umstritten ist, ob man nun wirklich mit einem Trommelfellriss reisen kann oder nicht. Aber dass man eigentlich sagt, dass da nichts gegen spricht. Dass man halt allerdings schon halt individuell entscheiden muss, wie zum Beispiel ja die Verfassung von dem Patienten ist, hat er starke Schmerzen und ja, dass man dann eher sagt, dass der Reisende nicht unbedingt jetzt vielleicht in den Urlaub fahren sollte, halt, um sich jetzt nicht Sand und Wasser und Chlorwasser und sowas auszusetzen und der Sonne. Aber hier geht es ja darum, dass Lars halt zurückfliegen sollte, was halt eher ko komisch ist. Also ich denke mir dann halt dabei, dass halt zwei unabhängige Ärzte ihm die Fluguntauglichkeit attestiert hatten und das werden die ja nicht ohne Grund gemacht haben.
Ja, sie hätten ja auch keinen Mehrwert daraus gezogen.
Nee, genau. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die halt quasi den Organhandel, wie es halt dann so manche Theorien sagen, dass dann quasi diese Ärzte ihn für den Organhandel haben wollten.
Ach, da suchst du dir aber jemanden, der nicht auffällt, wenn er fehlt.
Ja, deswegen, genau, das ist das nämlich. Und nicht in einem Krankenhaus, weißt du? Das ist so, ich weiß nicht, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Theorie, die ich halt irgendwie anstreben würde.
Halte ich auch für sehr weit hergeholt und schon sehr in die Richtung Verschwörungstheorie auch.
Ja, genau. Ja, die nächste Theorie wäre dann halt, was das Hotel Color in der ganzen Geschichte für eine Rolle spielt. Häufig wird berichtet, dass das Hotel Color einen umstrittenen Ruf hat und sich direkt in einem Roma-Armenviertel befindet, das selbst von Einheimischen gemieden wird. Und es wird berichtet, dass in dem Hotel mit Drogen gehandelt und eine hauseigene Prostitution angeboten wird.
Ja, alles unter einem Dach. Sehr geschickt, ha?
Ich habe mir dazu jetzt mal die Bewertungen von dem Hotel im Internet angeguckt und da hat es halt eine 3,9 von 5.
Ja, aber die Frage ist auch, wer es bewertet hat. Ne? Wenn du genau das suchst,
Also
würde ich
da
dem
waren
auch.
halt wirklich, ich sag mal, da waren halt wirklich so 300 oder 400 verschiedene Bewertungen. Also ja, und die häufigste Bewertung war halt, dass das Personal halt sehr freundlich ist und das wird halt auch immer wieder, also wirklich fast in jeder. In jeder Bewertung war das nur, dass halt lediglich die Sauberkeit halt immer angemahnt wird. Häufig wird halt diskutiert, ob Lars in dem Hotel vielleicht etwas gesehen hat, was für seine Augen nicht bestimmt war. Allerdings ist das halt auch wieder eher, ja, das ist nämlich so, er hat ja wirklich seine Tasche komplett gepackt und das machst du ja nicht, wenn du wirklich irgendwas gesehen hast und Angst hast und jetzt einfach schnell weg willst.
Halte ich auch, also ganz ehrlich, für wahnsinnig
Ja.
weit hergeholt. Das ist.
Was man allerdings sagen kann, und die Frage habe ich mir auch gestellt, warum Lars überhaupt in dem Hotel eingecheckt ist. Es hätte ja eigentlich deutlich sinnvollere Optionen gegeben, zum Beispiel, dass er halt zum Beispiel ein Hotel nahe des Flughafens nimmt oder einfach in dem Hotel, wo er schon war, nach einer Buchungsverlängerung fragt.
Gab es dazu Informationen? Hat er seine Mutter was gesagt? Die waren ja doch recht viel in
Nee,
Kontakt.
also konnte ich jetzt nichts herausfinden.
Liegt das denn weit weg vom Flughafen?
Ja, schon, es liegt halt in so einer ruhigen Gegend. Es gab halt auch einen Kommentar, also eine Bewertung war halt, geht da nicht in dieses Hotel, da verschwinden Menschen. Was halt natürlich explizit auf Lars gemünzt wurde. Und da hat das Hotel darauf geantwortet, dass die Lars sogar angeboten haben, ihm zu helfen, dass er zum Flughafen kommt, aber dass Lars das halt nicht, dass er die Hilfe nicht annehmen wollte.
Ach, das ist natürlich auch spannend.
Ja, das ist
okay, also ja. Was gibt es noch an Theorien? Oder an zumindest ja, welchen,
man,
die...
Man fragt sich halt, ob der Taxifahrer, der ihm quasi das Hotel empfohlen hat, vielleicht auch mit da drin steckt, dass er quasi, also, dass er auswählt und die Leute dann dorthin kutschiert. Halte ich aber auch irgendwie, ich weiß es nicht so genau. Dann gibt es die Theorie, was Cefzil für ein Medikament ist und welche Nebenwirkungen es hat.
Mhm.
Und kann es vielleicht aufgrund des Medikamentes eine Psychose gegeben haben?
Auch ich finde, das klingt doch bis dato als am sinnvollsten so.
Genau, dazu habe ich mich ein bisschen mit dem Medikament mal befasst. Das gehört halt, wie gesagt, zu den Breitbandantibiotika. Und die Nebenwirkungen können halt wirklich, zwar in den seltensten Fällen, aber es gibt sie, zu Halluzinationen und Angstzuständen führen. Und es gibt auch verschiedene Wechselwirkungen. Laut verschiedenen Berichten heißt es ja, dass er abends noch in der Bar gewesen sei. Und dann kann es ja wirklich sein, dass er halt mit dem Alkohol in Verbindung mit diesen Antibiotika, dass er dann Wechselwirkungen bekommen hat, die Nebenwirkungen halt verstärken. Mhm. Und diese Theorie halte ich im Übrigen auch als die wahrscheinlichste. Weil das zumindest...
Ja, da würde ich mich anschließen.
Genau, weil das würde das Verhalten halt irgendwo erklären. Da das Medikament häufig in Verbindung sogar mit erhöhten suizidalen Gedanken gebracht wird und selten auch zu Angststörungen führen kann. Und dazu gibt es sogar eine Studie aus 2016 und die Studie greift auf Daten von der WHO zurück. Also ich finde, das ist irgendwie so... Ich finde, das ist halt irgendwie das Plausibelste, dass er dann quasi durch diese Medikamente in Verbindung mit Alkohol, in Verbindung mit einer Woche Partyurlaub, das darf man ja auch nicht, der Körper ist geschwächt, weil du vielleicht wenig geschlafen hast, weil du viel Party gemacht hast, weil du viel in der Sonne gelegen hast, weil du viel Alkohol getrunken hast, dass du halt dann einfach eine Wechselwirkung bekommen hast oder halt diese seltenen Nebenwirkungen, die auftreten können, halt einfach bei ihm ja, aufgetreten sind und er dadurch dann eine Halluzination bekommen hat, sich das vielleicht eingebildet hat, dass er verfolgt wird und dass er, ja, ich meine, das erklärt zwar jetzt immer noch nicht, was halt passiert ist, nachdem er halt geflüchtet ist, aber das würde zumindest erklären, warum er sich so komisch verhalten hat.
Ja, es wäre auf jeden Fall auch, wie du berichtet hast, die Sozialarbeiterin, die eben festgestellt, dass es eine physische Veränderung an ihm festzustellen war. Und du merkst doch, ich weiß nicht, ob du es mal erlebt hast, aber Leute mit Psychose, das wirkt, ja. Das merkst ja. Du. Das ist was, was unverkennbar auch ist, was man nicht mit einem normalen Aufgeregtsein verwechselt. So. Also halte ich die Einschätzung da schon auch für plausibel. Und ich muss auch sagen, ich bin kein so ein großer Freund von diesen großen Vernetzungsgeschichten und Theorien, die man dann so sich spinnen kann, ja, weil, ja, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil man muss ja auch sagen, was hätte man jetzt im Zweifelsfall davon, Lars in irgendeiner großen Geschichte hier verstrickt zu haben. Also davon hätte ja keiner der Beteiligten was. Was ich mir auch noch überlegt hatte, natürlich, als du es gesagt hast, ist eben dieses Zusammentreffen der Fußballfans an dem Abend. Mit anschließender Prügelei eben auch, finde ich, wie gesagt, also ich wäre jetzt vielleicht nicht 100% sicher, dass es vielleicht das Medikament ist, wobei das am wahrscheinlichsten ist, wenn du sagst, dass er eher jemand ist, der Drogen nicht zuspricht. Ja, aber wie gesagt, ich halte es auch mal für möglich, dass du, wenn du so einen Feierurlaub hast und es vielleicht auch der erste ist und du irgendwas Großes feierst und irgendwie das Gefühl hast, mal Grenzen testen zu müssen, die auch testest, ne, und an so einem Abend weiß ja auch nicht, ne? Hätte ja auch was anderes sein können, was er genommen hat, ne? Und dann, wenn du blöd fällst oder den Schlag anders kassierst, würde ja auch gehen. Ja, also ich gehe da, wie gesagt, auch eher mit dir. Das halte ich am wirklich plausibelsten. Auch, wie gesagt, von allem, was du mir berichtet hast oder uns berichtet hast vom Verhalten und diejenigen, die ihn noch gesehen haben. Ist halt nur kurios, was einfach nach dem Sonnenblumenfeld passiert, ne?
Ja, genau, das ist halt das, was ich mich frage. Es gibt aber ja auch noch die Theorie, dass Lars das quasi alles inszeniert hat, um halt irgendwo von neu anzufangen.
Ja, aber dann erregst du doch nicht so viel Aufsehen. Dann gehst du einfach.
Nee, eigentlich nicht, ja.
Also dann besuche ich auch keinen Arzt mehr eigentlich.
Ja, das stimmt. Naja. Abschließend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass alleine in Deutschland rund 11.400 Menschen vermisst werden. Und täglich erfassen die Polizeidienststellen bis zu 300 Fahndungen. Genauso viele werden aber laut Bundeskriminalamt auch täglich wieder gelöscht, weil die vermissten Fälle halt abgeschlossen werden.
Also im Sinne von unaufgeklärt? Abgeschlossen oder
aufgeklärt?
Geklärt? Okay.
Aufgeklärt. Meistens sind es halt Jugendliche, die vielleicht abgehauen sind, ne? Oder ja. Bei den Personen, die länger als 4 Stunden bei der Polizei als vermisst gemeldet sind, klären sich 50% innerhalb einer Woche auf, 80% binnen einen Monat und 97% innerhalb eines Jahres.
Aber wie...
Und
wie kann, Entschuldige, das ist jetzt echt eine blöde Frage, aber wie kannst du denn 4 Stunden vermisst sein und das klärt sich innerhalb von einer Woche auf? Dann bist du doch definitiv länger als 4 Stunden vermisst, oder?
Ja, also alle Personen, die länger als 4 Stunden, die meisten klären sich halt innerhalb von 4 Stunden auf.
Ah,
und alles,
okay.
Was ab 4 Stunden, die klären sich halt meistens so nach 50, also 50% innerhalb einer Woche, 80% binnen eines Monats.
Alles klar, jetzt auch genau. Für die Wissen, Entschuldigung, ein bisschen langsam.
Und die Personenfahndungen werden nach 30 Jahren eingestellt.
Hm.
Und im Rahmen dessen würde ich euch nämlich gerne noch schnell von Petra P. erzählen, die seit dem 26. Juli 1984 als vermisst gilt. Petra studiert zu dem Zeitpunkt Informatik in Wolfsburg, ist fast fertig mit ihrer Diplomarbeit und hat rund 100 Seiten bereits mit der Hand geschrieben. Fertig bringen möchte die Studentin die Arbeit bei ihren Eltern, da diese für 2 Wochen in den Urlaub reisen wollten und sie dort dann quasi ihre Ruhe hat und gleichzeitig sich um ihren jüngeren Bruder kümmern könnte. Den Tag ihres Verschwindens hat die Polizei zunächst recht genau rekonstruiert. Petra P. bittet einen Kommilitonen aus dem Studentenwohnheim, in den kommenden 2 Wochen ihre Blumen zu gießen. Dann fährt sie in die Stadt, um ein Geburtstagsgeschenk für den kleinen Bruder zu besorgen. Und auch einen Zahnarzttermin nimmt sie noch wahr. Was dann geschieht, ist unklar. Ist sie in den Bus nach Braunschweig gestiegen oder woanders hingefahren? Zeugen gibt es keine. Sicher ist nur, in Braunschweig ist Petra halt nie angekommen. Der jüngere Bruder erstattet dann am nächsten Tag eine Vermisstenanzeige.
Mhm.
Schnell geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus und gestützt wurde diese These halt, da eine 14-Jährige zuvor ermordet worden ist und ihre Leiche in der Nähe der Bushaltestelle in Wolfsburg gefunden wurde, von der aus Petra nach Braunschweig fahren wollte. Als dann auch noch der bereits verurteilte Mörder des Mädchens gesteht, auch Petra P. umgebracht zu haben, machen sich Familie und Freunde der jungen Frau kaum noch Hoffnungen, dass der Fall halt irgendwie noch in eine gute Richtung geht. Und zwar widerruft der vermeintliche Täter sein Geständnis später wieder, aber Petra P. bleibt halt trotzdem verschwunden.
Warum widerruft er das dann? Wieso behauptet? Also
ja, das weiß man auch nicht. Also das machen ja tatsächlich ganz viele, ne?
Ja, die,
also,
die schreiben die dann halt irgendwas ganz gerne noch mit drauf, ne? Aber
genau. 1989 lassen die Eltern ihre Tochter dann für tot erklären. Der Fall scheint halt damit abgeschlossen und die Akte von Petra P. verstaubt halt seitdem in einem Regal der Polizei von Braunschweig.
Mhm.
31 Jahre später befragt die Düsseldorfer Polizei in Zusammenhang mit einem Wohnungseinbruch, die in der Nachbarschaft auch eine Nachbarin des Einbruchsopfer. Die Frau kann sich da nicht ausweisen, weicht auch aus und reagiert halt seltsam und gesteht dann schließlich, dass sie die 31 Jahre vermisste Petra P. ist.
Nicht dein Ernst?
Ja. Sofort machen sich halt dann 2 Braunschweiger Beamte auf den Weg ins rund 320 Kilometer entfernte Düsseldorf und vernehmen dann dort Petra P., das Mordopfer, das nun doch keins war. Petra P. hatte in den vergangenen 31 Jahren in verschiedenen deutschen Städten gelebt, immer ohne Papiere und unter falschem Namen. Und sie hatte kein Bankkonto, keine Versicherung, hat halt immer versucht, nicht zum Arzt zu gehen, hat halt viel dann mit Hausmitteln und sowas gemacht. Und über Wasser hielt sie sich halt nur mit Jobs, für die sie halt bar bezahlt wurde.
Warum? Warum der ganze Aufwand?
Ja, das sagt sie nicht, das will sie nicht sagen. Heute wissen die Beamten, dass das Verschwinden von Petra P. halt gar nicht so plötzlich war, sondern dass sie das halt ganz, ganz, also ganz, ganz lange geplant hat. Und die hatte halt bereits sich eine Wohnung in Gelsenkirchen angemietet und hatte sich auch eine Menge Bargeld zur Seite gelegt und sich entschieden, keinen Koffer mitzunehmen, damit es halt wirklich so aussieht, als wenn ihr was zugestoßen war. Das, also tatsächlich ja auch, dass sie dann halt noch den Arzttermin zum Beispiel wahrgenommen hat und sowas, weil du hast ja eben auch tatsächlich gesagt, ja, war ja vorher noch beim Arzt, das würde man ja dann nicht machen. Und genau das hat sie nämlich gemacht, damit es halt
möglichst... Ach, du meinst Lars. Lars war vorher nicht...
Ja, genau, du meinst, ja. Genau. Das, also sie hat halt tatsächlich das Geschenk noch gekauft und. Also alles wirkte ja so, als wenn wirklich was passiert ist.
Sie sagt nicht, warum. Sie wollte einfach verschwinden.
Ja, warum und Petra P. sich auf diese Weise aus ihrem Leben verabschiedete, das will sie halt wirklich nicht sagen. Sie schweigt halt über ihre Motive und gibt auch keine Auskunft darüber, wie sie halt in den letzten 31 Jahren gelebt hat. Und zu ihrer Familie, also beziehungsweise zu der Mutter und dem Bruder, weil der Vater ist schon gestorben, möchte sie auch keinen Kontakt haben.
Offensichtlich.
Und das begründet sie aber auch nicht.
Okay.
Und ja, die Mutter und der Bruder sind fassungslos darüber, dass das jahrzehntelange totgeglaubte Familienmitglied noch am Leben ist. Und die Nachricht hat sie natürlich auch total aus der Bahn geworfen, klar. Und nicht zuletzt auch, weil die Tatsache, dass Petra P. auch jetzt nach all den Jahren keinen Kontakt zu ihnen haben möchte. Die beiden haben einen Brief geschrieben, den die halt ihr auch zukommen lassen haben. Und auch den hat sie nicht erwidert und hat darauf nie geantwortet.
Ja, das ist klar. Also ich meine, sie hat vorgetäuscht, tot zu sein. Ich glaube, es liegt nahe, dass sie keinen Kontakt will.
Aber ja, das stimmt.
Gibt man eigentlich nicht sein Leben auf, um ein besseres zu führen, wenn man jetzt nicht notgedrungenes machen muss, weil man es um seine körperliche Unversehrtheit Sorgen haben
ich denk muss? Halt, ich denke halt immer, es wird wahrscheinlich, sie wird ja auch irgendwo wahrscheinlich ihre Gründe gehabt haben, wo wir halt vielleicht nichts drüber wissen.
Definitiv.
Aber es ist schon auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Aber ja, ich glaube halt bei Lars nicht daran, dass es halt, dass er halt.
Nee, das glaube ich auch
ja,
nicht.
Ja, dass er es halt inszeniert hat. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil er halt wirklich zu seinen Eltern ein ziemlich gutes Verhältnis gehabt hat. Und
er wollte ja auch zurück.
Ja. So. Deswegen, aber ich kann es mir eigentlich. Also für mich klingt halt die Theorie mit dem Medikament am plausibelsten.
Ja, für mich auch.
Was nach dem Sonnenblumenfeld passiert ist, wissen wir nicht. Mhm. Es gibt natürlich auch dazu viele Theorien, dass Lars vielleicht einen Unfall gehabt hat, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Das kann natürlich alles super sein.
Also das Gedächtnis verloren halte ich auch für relativ unglaubwürdig. Ja. Also das, um dein Gedächtnis zu verlieren, das sind wirklich... Das ist, nein, da muss ich ehrlich sagen, das lehne ich eigentlich total ab.
Es kann
ab.
Natürlich auch sein, dass er in seiner Panik vielleicht in den Brunnen gestürzt ist.
Ja.
Ne?
Hätte ich auch so eher gesagt. Ne? Als er einfach einen Unfall hatte, da kann einfach in so einer psychotischen Phase kann dir viel passieren. Ja. Du bist hochgradig selbstgefährdet. Ja. Ne? Ja, und klar. Ich glaube, das passiert, also dort zu sterben und nicht gefunden zu werden, ist, glaube ich, fast wahrscheinlicher als dort. Obwohl, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ne? Weil wenn dir niemand findet.
Ich habe keine Ahnung. Ich denke halt nur, oder was ich mir für die Familie halt wünsche, ist, dass es entweder noch ein Happy End gibt oder dass halt recht bald auch eine Leiche gefunden werden kann, sodass die Familie halt Gewissheit hat. Also natürlich würde ich mir am meisten wünschen, dass Lars halt irgendwann wohlbehalten nach Hause kommt.
Ja, natürlich.
Und dass man ihn halt vielleicht findet.
Hm.
Aber
das wäre wirklich sehr, sehr schön.
Man soll die Hoffnung niemals aufgeben. Und wenn die ganze Familie die Hoffnung nicht aufgibt, dann sollten wir das halt auch nicht tun. Und ja, wie gesagt, die kämpfen halt alle total krass dafür, dass sich der Fall halt irgendwann noch aufdeckt. Und sind unermüdlich darin, Lars zu finden. Und ja.
Ja, gut, dass du uns das jetzt auch nochmal erzählt hast. Dann haben wir das auch nochmal parater, ne? Solche Geschichten kommen dann einfach nicht in Vergessenheit. Ich hoffe auch, dass sich das nochmal löst, auch wenn ich da immer sehr skeptisch bin. Ja, hoping the best, expecting the worst, ne?
Ja, das sehe ich genauso. Genau.
Gut, ich denke, das sind gute abschließende Worte.
Ja, denke ich auch. Also Leute, wir würden uns halt wie gesagt wirklich freuen, wenn ihr uns schreibt, was ihr denkt, welche Theorie am wahrscheinlichsten ist, was ihr zu dem Fall überhaupt sagt, kanntet ihr den Fall schon? Ja, und was das eigentlich auch für Gefühle bei euch ausgelöst hat, würde mich auch interessieren.
Ja, und wie steht ihr zu Cold Case-Fällen? Also, Lisa
Genau,
liebt die zum
ja.
Beispiel total. Ich finde sie
Es
eher
geht.
so,
Also ich liebe sie jetzt nicht so mega, aber ich finde, sie sind halt auch wichtig.
Das ist
Es gibt ja
wahr.
auch viele Cold Case-Fälle, wo du dir eigentlich ganz, wo du fast zu 99% sagen kannst, wer der Täter ist. Das ist aber
Das finde ich
halt
auch
letztendlich nie
schlimm.
so hundertprozentig aufgelöst werden kann. Dazu zählt jetzt natürlich der Fall Lars Mittank nicht. Aber ich sag mal zum Beispiel, ein sehr bekannter Fall ist ja zum Beispiel die Black Dahlia.
Ja.
Da, genau,
Wobei auch
da sind ja.
Petra P., ne, ist ja eigentlich, wenn
Ja.
man so will, es ist zwar ein gelöster Fall, aber für mich immer noch eine Form von Cold Case,
Ja.
weil ich mir denke,
Aber
was?
31 Jahre. Nach 31 Jahren.
Wie arg du dich
Das ist
ärgern
einfach so.
musst. Wie arg
Ja.
du dich ärgern musst, dass du es 31 Jahre lang geschafft hast und dann passiert
Ja.
sowas.
Bei deinen Nachbarn eingebrochen wurde. Toll.
Hätte ich auch gesagt, danke für nichts, ne?
Ja.
Also, ich hätte das alles sparen
Ja,
können.
das stimmt. Ja.
Naja.
Ja, stimmt, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, schreibt uns auf jeden
Ja.
Fall. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Wir sind ganz gespannt auf morgen, weil wir werden nämlich morgen zu den lieben Kolleginnen von Mord auf Ex
Ja,
fahren.
total. Wir freuen uns schon
Genau, und
mega.
uns den Live-Podcast von den beiden anhören.
Super cool.
Genau. Also quasi Mordgeflüster geht on Tour.
Wir freuen uns da
Ja,
mega drauf. Ja.
genau. Ja, wir wünschen euch noch eine schöne
Ja.
Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Bleibt gesund und bleibt daheim. Oder
Und
mit viel
sicher.
Abstand.
Genau.
Tschüss.
Alles klar. Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.